Mindestens 1 Million Pflanzen und Tierarten sind akut vom Aussterben bedroht. Die Geschwindigkeit dieses Biodiversitätsverlusts nimmt dabei immer noch zu. Die Ursachen dieses 6. Massenaussterbens haben wir in der letzten Folge besprochen. Doch welche Auswirkungen droht die menschengemachte Krise zu haben? Und mit welchen Mitteln können wir ihr entgegenwirken? Darum geht es heute, in der letzten Folge unserer Sommerreihe beim Zukunftswerk-Podcast Nachhaltigkeit genau genommen. Jede einzelne aussterbende Art kann das Zünglein an der Waage sein, das den vollständigen Kollaps des eigenen Ökosystems verursacht. Wie verheerend solch ein meist unumkehrbarer Zusammenbruch letztendlich auch für den Menschen sein kann, ist wirklich erschreckend. In seinem 2005 erschienenen Buch Kollaps, warum Gesellschaften überleben oder untergehen, stellte der Professor für Geographie, Jared Diamond, ein solches Schreckensszenario aus der Geschichte vor. Die windige Osterinsel, die eigentlich den Namen Rapa Nui trägt, ist hauptsächlich für ihre ominösen Steinkopfstatuen bekannt. Doch die kleine Insel, fernab der chilenischen Küste, erzählt eine drastische Geschichte. Einst war Rapa Nui von einem dichten, subtropischen Urwald bedeckt und von einzigartigen Vogelarten und Landtieren bewohnt. Die ersten Menschen besiedelten die Insel erst zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert. Schnell errichteten die polynesischen Siedler eine etablierte Gesellschaft mit mehreren Niederlassungen und einem ausgeprägten Handelsnetzwerk. Die Bewohnerinnen schufen Straßen, Gemeinden und errichteten später auch die bekannten Steinstatuen. Auf Rapa Nui wurde die Gesellschaft, wie auch in Europa, durch ein komplexes politisches System zusammengehalten, das es ermöglichte, die lokal verfügbaren Ressourcen umzuverteilen und die Wirtschaft verschiedener Gebiete zu integrieren. Für den Aufbau ihrer isolierten und doch beträchtlichen Zivilisation nutzten die Bewohnerinnen die natürlichen Ressourcen der Insel. Die Bäume des dichten Waldes wurden für ihr Holz und zur Produktion von Seilen gefällt. Weitere Waldflächen wurden zudem aus landwirtschaftlichen Zwecken gerodet und einheimische Tier- und Pflanzenarten zum Verzehr gejagt und gesammelt. Entgegen einiger Wiedererzählungen von Diamonds historischem Bericht, wie zuletzt im Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht zu hören war, waren es wohl nicht die Inselbewohner alleine, die den Wald Rapa Nuis in seiner Gänze vernichteten. Die letzte Palme starb unter Umständen also nicht durch die Axt eines ahnungslosen Inselbewohners. Denn neben den direkten Einflüssen auf das Ökosystem der Osterinsel verursachten die Siedler auch indirekte, unbewusste Zerstörung. Als die ersten Menschen die Insel mit ihren Schiffen erreichten, waren sie nicht die einzige invasive Art. Mit ihnen gelangten auch Ratten nach Rapa Nui. Die breiteten sich, ähnlich wie ihre menschlichen Mitreisenden, ungehindert von natürlichen Feinden aus. Als Grundlage ihrer Ernährung entdeckten die Ratten das Saatgut der heimischen Flora für sich und verhinderten somit die natürliche Reproduktion vieler Pflanzenarten. Auch die Zahl der einheimischen Vogelarten, die wohl bislang für die Verbreitung des Saatguts gesorgt hatte, nahm nach Ankunft von Mensch und Ratte ab. Tatsächlich starben letztendlich alle einheimischen Landvogelarten aus. Es ist also durchaus möglich, dass die Bewohner der Insel ihre Handlungsfehler noch vor der völligen Zerstörung des Ökosystems erkannt hatten, der Abwärtstrend aber bereits den Kipppunkt überschritten hatte und somit eine Rettung des Waldes unmöglich geworden war. Mit dem Verschwinden des Waldes änderte sich auch das lokale Klima. Bäche trockneten aus, die einst fruchtbaren Böden der Felder erodierten und die Versorgung der BewohnerInnen war nicht mehr gesichert. Die Gesellschaft kollabierte, bis nur ein Bruchteil der ehemaligen Bevölkerung übrig blieb. Als dann die Ankunft der europäischen Kolonisten auch noch Krankheiten und externe Konflikte mit sich brach, war von der einst so komplexen Zivilisation der Osterinsel nur noch wenig übrig. Nun ist Rapa Nui eine kleine Insel, die isoliert im Pazifik liegt, über 2000 Kilometer von der nächstbewohnten Insel entfernt. Während der Kollaps des lokalen Ökosystems verheerend auf die Bewohner der Insel wirkte, waren die globalen Auswirkungen also wohl eher nichtig. Doch sind die meisten Ökosysteme eben nicht isoliert, sondern in ihrer Funktionsweise stark mit externen Einflüssen und anderen Ökosystemen verwoben. Während der Zusammenbruch des Systems auf Rapa Nui in Anführungsstrichen nur die lokale Bevölkerung traf, sieht es bei einem Kollaps, zum Beispiel des Amazonas, vollkommen anders aus. Die Folgen wären global. Schauen wir uns also mal diese Folgen der Biodiversitätskrise Aussicht des Menschen an. Die biologische Vielfalt und die direkten Leistungen, die die Ökosysteme dem Menschen bereitstellen, die sogenannten Ökosystemdienstleistungen, sind laut IPBES unmittelbare Grundlagen für die Verwirklichung vieler Nachhaltigkeitsziele der UN. Neben den beiden direkt mit der Artenvielfalt verknüpften SDGs 14, Leben unter Wasser, und 15, Leben an Land, sind intakte Ökosysteme auch für scheinbar zusammenhangslose Ziele essentiell. Bei dem Ziel 13 der Sustainable Development Goals zum Beispiel geht es um die andere große Krise der Gegenwart, den Klimawandel. Nun haben wir in der letzten Folge ja schon festgestellt, dass der Klimawandel eine der Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes ist. Doch gleichzeitig befeuert das Artensterben auch den Klimawandel. Warum ist das so? Bekanntermaßen speichern Wälder, Meere und Moore CO2 und verringern somit die Konzentration des Treibhausgases in der Atmosphäre. Intakte Ökosysteme haben jedoch noch viel weitreichendere regulierende Effekte. So sequestriert der Amazonas nicht nur 1,5 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr, sondern beeinflusst auch das Klima im globalen Maße. Wird der Amazonas weiter abgeholzt und verkleinert sich dessen Fläche weiter, so könnte es laut zahlreichen Studien zum Kollaps des riesigen Ökosystems kommen. Dieser vollständige Zusammenbruch würde das lokale Klima vollkommen verändern. Anstelle der tropischen würde so eine savannenähnliche Vegetationszone entstehen. Nicht nur das Klima wäre unumkehrbar verändert. Unter den Auswirkungen würde auch die lokale Bevölkerung, dessen Existenz auf dem Regenwald aufbaut, leiden. Vor allem indigene und küstennahe Bevölkerungsgruppen sind auf ihre lokalen Ökosysteme angewiesen. Damit beeinflusst das Artensterben auch SDGs 1 und 3, die Armut und das Wohlergehen und die Gesundheit dieser Bevölkerungsgruppen. Seien es Forstwirte, Fischer, Ureinwohner oder auch auf Tourismus angewiesene Gemeinden. Ihre unmittelbare Existenz hängt an der Biodiversität. Aber auch die Gesundheit eines jeden anderen leidet unter dem Artensterben. Ohne die Kühleffekte der Feuchtgebiete, Binnengewässer und Wälder werden heiße Sommer nur noch unerträglicher. Ohne eine resiliente und vielschichtige Flora nimmt unter anderem auch die Luftqualität ab. Und, vielleicht am verheerendsten, ohne eine gesunde Bestäuberpopulation und durch erodierende Böden sinken die Erträge der Landwirtschaft. Das Bienensterben hat so direkte Auswirkungen auf SDG Nummer 2. All das sind nur ein paar der verheerenden Folgen. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass das sechste Massenaussterben eine existenzielle Bedrohung darstellt. So schreibt die WHO, wenn die Ökosystemleistungen nicht mehr ausreichen, um soziale Verlangen zu erfüllen, werden die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit erheblich sein. Die biologische Vielfalt liefert viele Güter und Dienstleistungen, die für das Leben auf der Erde unerlässlich sind. Was können wir also tun, um diese verheerenden Folgen einzudämmen? Mittlerweile sollte klar sein, dass wir hier über eine sehr komplexe Krise reden. Die eine Lösung gibt es daher nicht. Stattdessen braucht es viele verschiedene und oft kleinteilige Maßnahmen. Im Folgenden richten wir den Blick auf einige der Lösungsansätze mit etwas größerem Effektpotenzial. Ganz grob geht es dabei um die Erhaltung der verbleibenden Natur und die Vermeidung des Drucks auf bereits genutzte Flächen in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und den Siedlungsgebieten und auf die Gewässer- und Küstenregionen. Stadtlandfluss quasi. Oder in diesem Fall Siedlung, Land, Gewässer. Die Maßnahmen, die ich jetzt gleich vorstelle, kommen dabei übrigens direkt aus den Vorschlägen des letzten IPBES-Berichts oder aus den Aichi-Biodiversitätszielen, die 2010 aufgestellt wurden und eigentlich 2020 hätten erreicht werden sollen. Da das nicht wirklich der Fall war, sind dessen Vorschläge, wie ich finde, auch immer noch aktuell. Okay, den Anfang machen die Städte. Wie müssen wir die von uns besiedelten Gebiete verändern, um den Druck auf die Ökosysteme zu verringern? Der wohl ausschlaggebendste Punkt wäre hier, die weitere Ausbreitung der Siedlungsgebiete einzudämmen. Wo Städte weiter wachsen müssen, sollte das besser in die Höhe als in die Breite geschehen. Diese Botschaft ist auch schon in der Stadtplanung oder zumindest in der Forschung angekommen. Hier wird der Fokus verstärkt auf eine Densification, also eine Verdichtung der Wohnfläche gelegt. Zwei aktuelle und sehr prominente Beispiele sind dabei Paris und Barcelona. Beide Metropolen ziehen stetig mehr Bewohner an und leiden schon länger unter den Konsequenzen des wachsenden Großstadtdschungels. Die Lösung des Problems heißt in Paris die 15-Minuten-Stadt und in Barcelona Superblocks. Die Prinzipien sind, trotz der unterschiedlichen Namen, eigentlich sehr ähnlich. Durch die Verdichtung des bestehenden Wohngebiets und eine Transformation des öffentlichen Raums, weg vom Autoverkehr und hin zur Fußgängerfreundlichkeit, sollen Wohnbezirke entstehen, in denen alle Dienstleistungen zu Fuß erreichbar sind, in denen Autos unnötiger werden und in denen öffentliche Flächen wieder begrünt werden können. Solche Stadtplanungskonzepte fördern damit die innerstädtische Nachhaltigkeit, schaffen kompaktere Siedlungen und umweltfreundlichere Infrastruktur und Verkehrssysteme. Zwar ist der Schutz der Artenvielfalt bei solchen Projekten nicht der Hauptfokus, doch sind die Auswirkungen der Maßnahmen auch in diesem Aspekt sehr positiv. Eine weitere wichtige Maßnahme in der Stadt ist die Entstehung sogenannter grüner Korridore, wie sie zum Beispiel in Stockholm geplant sind. Bereits bestehende Grünflächen sollen so verbunden werden, indem neue Grünflächen entstehen oder Trenner, wie Autobahnen, entfernt oder verlegt werden. Auf diese Weise entstehen natürliche Pfade, die durch die Stadt laufen, isolierte Biotope verbinden und die innerstädtischen Ökosysteme im Idealfall resilienter machen. Der Densification-Trend hat zudem noch einen weiteren Vorteil. Die moderne Stadtplanung hat die diversen Nachteile der Vorstädte oder genau genommen der Zersiedlung erkannt und versucht, diese zu verhindern. Urban Sprawl, wie es auf Englisch heißt, erzeugt nicht nur mehr Treibhausgase und Verkehrschaos, sondern sorgt auch dafür, dass die Stadt immer mehr ins Umland wächst. Aus der Natur wird so ein Neubaugebiet. Das zu verhindern, hilft der Artenvielfalt und bewahrt ganze Ökosysteme vor dem Aus. Während viele europäische Metropolen und Hauptstädte diese Ansätze bereits in ihrer Stadtplanung umsetzen wollen, sind die Pläne der meisten mittelgroßen und kleineren Städte weniger progressiv. Was in der Stadt zu tun ist, wird uns also im Großen schon bereits vorgelebt, doch muss es nun auch breitflächig umgesetzt werden. Ein noch höheres Handlungspotenzial als in der Stadt gibt es wohl auf dem Land. Genau genommen in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und den Naturschutzgebieten. Die allermeisten Zukunftsszenarien sagen einen erheblichen Anstieg der Produktion von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Holz und Bioenergie hervor. Auf absehbare Zeit ist daher eher mit einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft zu rechnen. Eine eher schlechte Nachricht, nicht nur für den Klimaschutz und die Böden, sondern natürlich auch für die Biodiversität. Um den Druck auf Letzteres zu minimieren, müssen vorrangig zwei Dinge passieren. Erstens, die genutzte Fläche darf nicht weiter wachsen oder sollte besser noch schrumpfen. Und zweitens, die Art der Landwirtschaft müsste eine höhere Biodiversität zulassen. Wie soll das gehen? Nun, es gibt einige Vorschläge für eine nachhaltige Landwirtschaft, wobei sich einige davon stärker auf die biologische Vielfalt und die Ökosystemfunktion auswirken als andere. Zu den besseren Alternativen gehören laut IPBES das integrierte Schädlings- und Nährstoffmanagement, der ökologische Landbau, die regenerative Landwirtschaft, agrarökologische Praktiken, boden- und wasserschonende Praktiken, die konservierende Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, Klein- und Patch-Systeme und viele verschiedene Praktiken zur Verbesserung des Tierschutzes. Was all diese Begriffe bedeuten, darüber könnte man je eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Doch die meisten haben gemein, dass sie den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und Düngermitteln drastisch minimieren oder gar ganz untersagen wollen. Möglich wird das meist durch die Abschaffung des monokulturellen Anbaus und von Praktiken, die die Bodenerosion fördern. Die Aichi-Biodiversitätsziele nennen zudem ein paar weitere Grundpfeiler der umweltfreundlichen Landwirtschaft. Demnach müsste unsere Ernährung ressourcenschonender und die Produktionsketten regionaler werden. Darüber hinaus muss auch die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen und Tiere selbst wieder zunehmen. Auch in der Forstwirtschaft schlagen die Aichi-Biodiversitätsziele eine direkte Diversifizierung vor. Statt den monokulturellen Wäldern, wie am Anfang der letzten Folge vorgestellt, braucht es eine Forstwirtschaft der biologisch vielfältigen Wälder. Statt Kahlschlag und Neubepflanzung braucht es eine Forstwirtschaft, in der Bäume aller Altersstadien koexistieren. Solche Maßnahmen würden zu einem zügigen Anstieg der Artenvielfalt beitragen. In vielen tropischen Regenwäldern, wie dem Amazonas, braucht es jedoch andere Maßnahmen. Hier muss vor allem die Rodung gestoppt werden. Nicht nur, um die Artenvielfalt zu retten. Wie ich zu Anfang anmerkte, speichert der Amazonas um die 1,5 Milliarden Tonnen CO2 jährlich. Was ich nicht sagte, seit 2016 wird durch die Rodung des Amazonas jährlich mehr CO2 freigesetzt, als der Wald bündelt. Ein Paradebeispiel der tropischen Forstwirtschaft ist hingegen in Costa Rica zu finden. In dem Land sind fast 30% der Fläche als Schutzgebiete ausgeschrieben und trotz wachsender Wirtschaft und florierendem Tourismus nimmt nicht nur die Regenwaldfläche, sondern auch die Biodiversität stetig zu. Ein Vorbild nicht nur für andere tropische Länder, sondern für alle Länder der Welt. Zumindest vorsichtig positiv kann man übrigens auch über die deutschen Wälder gestimmt sein, denn diese schneiden vergleichsweise gut ab. Der Kahlschlag ist zum Beispiel größtenteils verboten. Der Lübecker Stadtwald geht dabei noch einen Schritt weiter. In seinem Konzept der naturnahen Forstwirtschaft ist das kommunale Forstunternehmen ein Vorbild für die zukunftsfähige Waldnutzung. Auch darüber könnte man eigentlich mal eine ganz eigene Folge machen. Wir haben auf die Stadt, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft geblickt. Doch bevor es zum Schluss ins Wasser geht, fehlt noch der Blick auf einen kleinen, aber sehr wichtigen Teil der Landfläche, die Naturschutzgebiete. Die sind natürlich ein äußerst wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes, quasi das Fundament der Artenvielfalt. Daher wollten die Aichi-Biodiversitätsziele auch bis 2020 mindestens 17% der Landfläche und Binnengewässer durch vernetzte Schutzgebietssysteme sichern. Zudem sollten mindestens 15% der geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt werden. Beide Ziele wurden zwar in Costa Rica, aber leider nicht global erreicht. Stattdessen kam es insgesamt zu einer weiteren Degradierung und Fragmentierung von Ökosystemen und einem anhaltenden Verlust natürlicher Lebensräume. Trotzdem sind diese Maßnahmen die absolute Grundlage zur Sicherung der Artenvielfalt auf dem Land. Zum Ende kommt, wie versprochen, noch der Blick aufs Wasser. Hier hatten die 196 Mitgliedstaaten, die die Aichi-Ziele umsetzen wollten, vor, 10% der Meeres- und Küstenfläche als Schutzgebiete zu deklarieren. Doch auch dies ist nicht geschehen. Ja, auf internationalen Gewässern und in über Grenzen verlaufenden Seen und Flüssen scheint die Umsetzung effektiver Maßnahmen am schwierigsten. Woran liegt das? Laut IPBES und UN Waters ist die Zersplitterung der Gewässer durch mehrere Administrationen das grundlegende Problem. Das aktuelle Paradebeispiel ist natürlich die Oder. Wo Polen und Deutschland nicht koordiniert handeln und effizient Informationen austauschen, kann es zu verheerenden Katastrophen kommen. Nicht nur in Flüssen wie der Oder braucht es daher ein überregionales Wassermanagement, sondern auch in den Seen, Meeren und Ozeanen dieser Welt. 60% aller Süßwasserkörper verlaufen über Grenzen. Und was stromaufwärts ins Wasser gelangt, kommt am Ende im Meer an. Bevor es also zur Umsetzung von effektiven Maßnahmen gegen den Biodiversitätsverlust kommen kann, müssen erst solche Strukturen geschaffen werden. Denn nur wo es bereits ein grenzüberschreitendes Wassermanagement gibt, könnte die Bekämpfung von Überfischung, Eutrophierung, Ozeanversauerung und genereller Wasserverschmutzung wirklich effektiv sein. Zum Schluss möchte ich noch ein paar weitere Maßnahmen erwähnen, die zwar unabdingbar und eigentlich klar sind, deren Umsetzung aber solch drastische Systemänderungen benötigen, dass sie ungern ernsthaft angesprochen werden. Erstens, um das Artensterben noch zu stoppen, muss die Klimaerwärmung stark begrenzt werden. Bei einer 2 Grad Erwärmung sind ungefähr 5% der Arten direkt vom Aussterben bedroht. Bei 4,3 Grad sind es ganze 16%. Wir steuern, keine Änderungen in unserem Verhalten vorausgesetzt, bis 2100 auf 4,7 Grad zu. Zweitens bräuchte es einen Subventionsabbau und ein Ende der Externalisierung von Kosten. Regierungen müssten Subventionen und Steuern reformieren, um die Natur und ihren Beitrag für die Menschen zu unterstützen, indem sie Fehlanreize beseitigen und stattdessen Zahlungen in Verbindung mit sozialen und ökologischen Kriterien fördern. Das würde auch heißen, dass die intensivierte Tierhaltung nicht weiterhin Agrarsubventionen erhalten dürfte. Das ist nicht nur schwer umzusetzen, sondern benötigt auch die Umsetzung des dritten Punkts. Es braucht ressourceneffiziente, nachhaltige Produktionsketten und ein dementsprechendes Konsumverhalten. Diese Maßnahmen hätten die größte Wirkung, doch scheinen sie auch am unwahrscheinlichsten. So gab der letzte globale Bericht zur Lage der Biodiversität bekannt, dass keines der Aichi-Ziele erreicht wurde. Der IPBES schrieb 2021, dass der Zustand der Natur immer weiter abnimmt und die Nachfrage nach Lebensmitteln, Futtermitteln, Holz und Bioenergie weiter zunimmt. Und auch der UN ist klar, dass die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und die Vision 2050 für die biologische Vielfalt nicht ohne eine grundlegende, systematische Transformation erreicht werden können. Das war die letzte Folge unserer Sommerreihe zu den Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit, die wir mit Anlass des 10-jährigen Jubiläums von Zukunftswerk begonnen hatten. Der Podcast geht aber natürlich weiter. In Zukunft wieder eher einmal im Monat und hoffentlich mit vielen schlauen Gästen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.